Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute schon zur zweiten Folge unserer Reihe Sammeln und Senden. Und tatsächlich, heute wird es auch gleich ein bisschen konkreter, was gesammelt wird. Und das Senden sparen wir uns noch auf für die nächste Folge. Also, ich darf wieder begrüßen bei mir im Podcast-Studio Basti. Hallo Basti, schön, dass du da bist.
Hallo Manfred, schön, dass ich da sein darf. Ich danke dir wieder für die herzliche Einladung, dass ich da sein darf. Und wollte direkt mal fragen, wie geht's dir?
Oh, coole Frage. Also, ich bin gespannt auf dieses Thema, das wir heute diskutieren, weil ich glaube, dass es sehr relevant ist für unser Hier, Heute und Jetzt, auch wenn es aus der Bibel stammt und einen Text darstellt, der schon, ich sag mal so ganz grob, mehrere tausend Jahre alt ist. Aber wie mir es geht, also ich bin gespannt, habe gleichzeitig auch ziemlich viel im Kopf, weil ich gerade so ein bisschen am Rumbasteln bin. Ich bin ja so auf dem Weg in den Ruhestand stimmt nicht, in die Rente.
Ja, das genau. Sieht man dir aber nicht an.
Oh, dankeschön. Sehr, sehr charmant heute wieder drauf. Genau, auf dem Weg in die Rente und bin da so ein bisschen am Sondieren. Was mache ich denn, wenn ich mehr Zeit habe als in meiner Berufstätigkeit bei Kirche unterwegs? War ja ein ziemlich cooler Job, den ich auch leidenschaftlich gerne gemacht habe. 38 Jahre lang.
Oh, im Verhältnis, ich bin 20 Jahre erst alt.
Fast die doppelte Zeit habe ich da an einer Arbeitsstelle verbracht. Genau, und jetzt geht es so ein bisschen für mich darum, ja, was mache ich denn, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe? Und da habe ich schon ein paar Ideen, zum Beispiel Podcast.
Gute Idee.
Oder auch noch ein bisschen mehr Musik. Also ich habe tatsächlich die Idee, eine Podcast-Reihe zu machen mit dem Titel Wortklang. Da möchte ich gerne Poetries vertonen, also mit Musik hinterlegen, mit Musik interpretieren und da eventuell auch mit ein paar Leuten zusammenarbeiten, sodass das ein bisschen kunstvoll wird.
Da lädst du mich dann besser nicht für ein. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner.
Also bei den Worten vielleicht schon, bei der Musik, schauen wir mal. Genau, also das ist so ein Thema, das mich gerade ein bisschen bewegt. Ja, und du, was bewegt dich?
Ich komme gerade quasi frisch aus dem Unterricht. Wir hatten heute ist Freitag für die Zuschauer, die gerade zuhören und viel gelernt natürlich. Wir sind jetzt gerade in der Startphase für eine große Veranstaltung, die wir planen. Von der Missionsschule, wo ich Schüler bin, also die Evangelische Missionsschule unter Weisach, veranstaltet jedes Jahr ein großes Event. Früher hieß es Power Day, aber der Power Day wurde jetzt begraben. Der Power Day ist vorbei.
Und was wächst jetzt Neues?
Wachsen tut jetzt die Grow-Konferenz. Quasi ein Nachfolger will ich jetzt nicht sagen, denn es wird auch anders als der Power Day, aber doch von denselben Veranstaltern. Also wir sind immer noch die Missionsschule, die dahinter steckt. Und jetzt haben wir uns gestern mal auch wieder in den Teams getroffen, neue Infos gesammelt und jetzt ist schon ein bisschen klarer, was meine Aufgaben sind und okay, wie das Ganze werden soll. Okay.
Und wenn ich dich so anschaue, dann richtet sich das Ganze auch an jüngere Leute wie mich.
Gerade an jüngere Leute. Ich will dich jetzt nicht ausschließen, Manfred. Jeder ist natürlich eingeladen. Aber hauptsächlich ist unsere Zielgruppe so zwischen 13 und 17 Jahren.
Okay.
Also.
Und was lernt man da?
Lernen.
Oder was hat man da? Spaß?
Eine ganz ernste Veranstaltung und bei uns darf nicht gelacht werden.
Ah, okay.
Nee, Spaß beiseite. Es wird ein cooler Tag. Wir wollen gemeinsam mit Gott einfach einen Tag verbringen. Wir haben verschiedene Workshop-Phasen und natürlich sehr, sehr, sehr guten Input. Und was natürlich auch noch sehr wichtig ist und was nicht vergessen werden darf, die gute Musik, Manfred. Die gute darf Musik bei uns nicht fehlen.
Ist super.
Wir werden einen richtig guten Lobpreis haben und einfach einen richtig coolen Tag gemeinsam mit euch, für euch, gemeinsam.
Das klingt gut. Das heißt, und wenn man sich da näher erkundigen will, wo kriegt man Infos?
Am besten einfach entweder auf die Website von der Missionsschule, von der Evangelischen Missionsschule unter Weisach gehen oder auf die EJW-Seite vom Landesjugendwerk. Da sollte es auch sehr bald drauf sein und Werbung gemacht werden.
Genau, also so ab Anfang November ist das startklar dann, das passt. www.missionsschule.de
Dankeschön.
Ich kenne die Adresse ganz gut. Ja, sehr schön. Basti, Sammeln und Senden, unser Thema. Wir sammeln uns und dann schauen wir mal. Wir hatten ja letztes Mal über die Ursprünge nachgedacht. Urgeschichte ist ja unser Thema, Genesis 1 bis 11. Schwerpunkt ja. Schon auf Genesis 11 dann, 1. Mose 11. Und hatten letztes Mal so ein bisschen einen Querflug gemacht über die Kapitel 1 bis 10, so ganz grob. Die Ursprünge, wo kommt das Leben her, was ist der Sinn, was ist die Sendung und die Bestimmung?
Und da muss ich dich mal direkt unterbrechen. Ich habe nämlich nochmal nachgedacht, ich glaube, eine Sache müssen wir noch tiefer behandeln, die wir beim letzten Mal so ganz groß einfach übersprungen haben. Wovor wir uns ein bisschen gedrückt haben, genau, du weißt, glaube ich, schon, worum es geht.
Ich ahne es. Oh, die Stammbäume oder auch Genealogien, sagt man, gell?
Genau, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es muss schon irgendeinen Grund haben, warum die da drin stehen, in diesem wichtigen Teil der Bibel.
Es sind zwei in diesen wenigen Kapiteln. Zwei Stammbäume.
Schon nicht schlecht, oder? Ich glaube auch zwei. Wenn ich es richtig im Kopf habe, einmal von Kain bis...
Na egal. Aber hast du einen Grund? Oder müssen wir da nochmal nachdenken, warum das wichtig sein könnte in diesen wenigen... Also wenn wir da so über Ursprünge nachdenken und so...
Wichtig ist, glaube ich, erstmal alles, was in diesen 11 Kapiteln steht. Aber ich glaube, das, was ich mir da so ein bisschen hergeleitet habe, wenn wir gerade vom Ursprung reden, wovon etwas kommt, woher etwas kommt, dann liegen da natürlich Stammbäume natürlich auch sehr nah. Woher komme ich eigentlich? Wer bin ich? Okay. Ich komme natürlich von meiner Mutter, von meinem Papa. Aber da gab es auch schon ein paar Leute davor irgendwie in diesem Stammbaum, in diesen Stammbäumen. Und ich glaube, das hilft mir vielleicht einfach einzuordnen, wo ich gerade überhaupt stehe, woher ich komme, was ist meine Geschichte, was bringt auch meine Geschichte irgendwie mit. Komme ich aus einem Elternhaus, was jetzt vielleicht schon über Generationen hinweg, über 7 Generationen hinweg Pfarrer war? Oder komme ich doch eher aus einer Familie, wo wir alle Einzelhandelgeschäfte hatten? Ich glaube, das macht schon etwas aus.
Ob man generationenlang in die Grube gefahren ist oder wie nennt sich das da, im Bergwerk so, ja, Kohleabbau oder so, ja. Also das heißt, das ist eine coole Idee, Basti, die Genealogien, diese Stammbäume können uns darauf aufmerksam machen, dass wir die Generationen im Blick haben, also dass wir uns einordnen können, dass wir gucken können, in welcher Tradition stehe ich eigentlich, was bringe ich mit, was ist mir in die Wiege gelegt und um da zu gucken, dann von da ausgehend, wo will ich hin? Ja?
Dazu habe ich vielleicht sogar eine ganz kurze Geschichte. Ich habe mal eine Tischlerlehre angefangen, das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht erwähnt, aber du weißt es. Und dann habe ich vor 2 Jahren sowieso erst rausgefunden, mein Großvater ist Italiener, den habe ich jetzt auch erst 3-4 Mal in meinem Leben gesehen, der wohnt in Italien, hatte ein Hotel. Er hat aber auch eine Schreinerlehre gemacht, quasi genau dasselbe wie ich und den Beruf gelernt und 4 Jahre ausgeübt und dann auch ein Hotel selber gebaut.
Okay.
Und ich ungefähr 60 Jahre später komme auf dieselbe Idee. Vielleicht war das ja nicht ganz so Zufall, dass ich mir dann den Beruf erstmals ausgesucht habe.
Da steckt der Holzwurm in dir.
genau. Wobei ich es ja zuerst gar nicht so gemerkt habe. Erst im Rückblick habe ich wirklich gesehen, was ist da mir in die Wiege gelegt worden, wie du es gerade so schön gesagt hast.
Ja, sehr cool. Ja, spannend. Dann gucken wir mal, nachdem wir jetzt nochmal ein bisschen zurückgeblickt haben, Ursprünge und auch diese Stammbäume ein bisschen gewürdigt haben, die in der Urgeschichte vorkommen, gucken wir mal rein in Genesis 11. Das, was wir ja eigentlich vorhaben.
Sehr gerne.
Liest du mal einen Abschnitt?
Ja, ich würde mal anfangen.
Perfekt.
Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.
Oha, eine kleine Geschichte, die eigentlich erstmal ganz unspektakulär wirkt. Also, was mir so ganz spontan richtig gut gefällt, Basti, eine Sprache, man versteht sich. So, eine Zunge und Sprache. Alle Welt hatte einerlei Zunge und Sprache. Ich werde da erinnert an eine Sache, die ich in meiner Schulzeit vor ein paar Jahren nicht so gerne getan habe. Vokabeln lernen.
Ich kann dich da ganz so nachvollziehen.
Wäre ja unnötig, wenn man eine Sprache hätte auf der ganzen Welt, bräuchte man keine Vokabeln lernen.
Das denke ich auch,
oder?
Jede Woche. Für die Leute, die es nicht wissen, an der Schule, an der ich im Moment bin und meine Ausbildung mache, wir lernen auch Griechisch. Ja, und perfekt. Da darf ich dann auch jede Woche schön griechische Vokabeln lernen. Und ich denke mir jedes Mal auch, wie schön hätte es sein können, hätten sie doch einfach Deutsch gesprochen und Deutsch geschrieben. Mhm. Wie schön wäre die Bibel, wenn sie einfach in Deutsch für uns geschrieben worden wäre und wir hätten aufschlagen können und lesen können.
Ja, ja. Naja, vielleicht, wenn du als Grieche geboren wärst, dann. Aber die Sehnsucht, die da so ein bisschen rüberkommt, ist, geht ja eigentlich noch weiter. Also nicht nur, dass man keine Vokabeln lernen muss und keine Grammatik und keine Fremdsprachen lernen muss, sondern die Sehnsucht, die ich so ein bisschen verspüre, geht ja auch in die Richtung, sich zu verstehen. Ja. Also, dass man einander versteht, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Ja?
Ja.
Was ja oft passiert. Alle Welt einerlei Zunge und Sprache, da steckt für mich die Sehnsucht auch drin, sich zu verstehen, sich gut zu verstehen. Nicht unbedingt blind, weil reden macht ja auch Spaß, so. Aber dass man eine gute und gelingende Kommunikation hat.
Ich glaube, ein richtig gutes Beispiel dafür sind Babys. Babys schreien, weinen und die Eltern wissen oft nicht, woran es liegt. Wie einfach wäre das, wenn die Babys sich einfach ausdrücken können, was fühlen sie, was wollen sie, was brauchen sie gerade? Und ich glaube, wenn ich mich jetzt reinversetze in ein Baby, es muss richtig frustrierend zu sein. Ich will was von meinen Eltern, aber sie verstehen mich einfach nicht. Ich drücke mich so aus, wie es gerade in dem Moment kann. Aber ich werde nicht verstanden. Meine Bedürfnisse werden dadurch auch nicht einfach wahrgenommen, weil das ist kein Gegenüber, was mit mir kommunizieren kann, richtig.
Basti, du sprichst da was Interessantes an, finde ich. Babys können nicht sagen, was sie für ein Bedürfnis haben. Das stimmt. Können das Jugendliche? Können das Erwachsene?
Ich würde sagen.
Ist das nicht oft so, dass man etwas empfindet und aus dem Empfinden heraus eine Laune entwickelt, die man dann an irgendjemandem auslässt, weil man sich gar nicht bewusst ist, was der Grund des Empfindens ist, was der Grund für das Gefühl ist. Also, dass man, das Ziel wäre doch, sich seiner Gefühle bewusst zu werden, sie reflektieren zu können, um dann auch zu wissen, warum man gerade so reagiert, wie man reagiert, warum man gerade so agiert, wie man agiert.
Ja, aber Manfred, das wäre ja richtig viel Arbeit, die man dann jeden Tag da reinstecken müsste. Da müsste man ja selber so viel über sich nachdenken. Ich merke das selber auch bei mir. Also das, was du gerade beschrieben hast, ich kenne das super oft. Ich habe Emotionen, weiß, ich fühle mich vielleicht gerade nicht ganz so wohl, kann es aber nicht genau definieren, okay, woher kommt es jetzt? Was ist das Problem, was ich vielleicht gerade habe? Entwickel daraus einfach vielleicht auch manchmal eine schlechte Laune. Und dann wird es ja auch noch Arbeit kosten, wenn ich jetzt noch reflektiere weiterhin, woher kommt das eigentlich? Woher kommt die schlechte Laune? Ich glaube, das ist eine Sache, die kennt jeder Mensch.
Kann ich schon verstehen, dass du zu dieser Arbeit keine Lust hast. ich vielleicht manchmal auch nicht, aber wenn es um eine gelingende Kommunikation geht, wäre das schon, glaub, wichtig. Und diese Sehnsucht, die hier in diesem kleinen Sätzchen steckt und mich anspringt, eine Zunge, eine Sprache, Menschen, die sich verstehen, heißt ja auch, ich weiß, was ich empfinde und warum ich empfinde, was ich empfinde, und ich kann es dann auch entsprechend verarbeiten, bewegen und mein Handeln entsprechend daran ausrichten. Das hätte vielleicht schon Qualität.
Aber heißt denn eine Sprache denn auch unbedingt oder zwangsläufig, dass man sich versteht? Also klar, wenn ich jetzt einen Arbeitsauftrag kriege von dir, wenn du mir sagst, Basti, buddel ein Loch, dann verstehe ich vielleicht, was du von mir willst, aber verstehe ich nicht wirklich dein Bedürfnis? Schwierige Sache.
Genau, da müsste ich mein Bedürfnis mit formulieren. Was hinter dem, was dann auch das Ziel und der Sinn dieses Lochs sein müsste. Also ich glaube, dass in diesem kleinen Satz da schon ein bisschen mehr steckt als nur, man muss keine Vokabeln lernen, wenn man diesem Ding angeht. Aber jetzt gucken wir mal weiter, ja. Als sie nun von Osten aufbrachen, da finden sie eine Ebene und dort wohnen sie und finden da zusammen. Es ist ja so, sie gründen im Grunde eine Stadt. Sie gründen ein neues Miteinander und soziales Miteinander. Eigentlich cool, ja. Sie versammeln sich an einem Ort und bauen dort eine gemeinsame Stadt. Sie entwickeln was gemeinsam, sie sammeln sich und
finden einfach mal eine Heimat.
Genau, und da entsteht was und gründen eine Heimat. Ja, sie werden heimisch. Das gehört ja auch zur Kommunikation, beziehungsweise heimisch werden braucht auch eine gelingende Kommunikation. Also schon wieder dieses Thema, gell? Und sich seiner Bedürfnisse bewusst werden und so. Ja, ja. Wir haben ja auch viele Städte und Dörfer. Ich bin neulich mal, wo war das? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, mit meiner Frau. Und da sind wir durch einen Ort gegangen. Und ich habe dann so gesagt, das wirkt wie ausgestorben. Wunderschönes Wetter, kein Mensch zu sehen. Spannend finde ich, wenn man so Dörfer und Städte hat, die eher so Schlafstädte, Schlafdörfer sind, wo die Leute nur hingehen, um zu pennen, zu übernachten und sonst nichts passiert.
Kann man das dann wirklich Heimat nennen?
Oh ja, coole Frage.
Das ist super interessant. Wir haben ein Fach bei uns, explorative Jugendarbeit. Und da ist es jetzt in diesem Semester unsere Aufgabe, wir haben einen Ort zugelost bekommen und da sollen wir immer eine Sozialraumanalyse machen. Das heißt, wir gucken uns an, wo sind beliebte Plätze für Jugendliche, beziehungsweise es ist bei uns speziell ausgerichtet auf Jugendliche. Und dann gucken wir, wo sind Plätze, wo könnten Jugendliche sein, wo gibt es überhaupt Möglichkeiten, wo gibt es Ressourcen und wo glauben Erwachsene, wo denn Jugendliche sind. Und am Ende fragen wir die Jugendlichen selber, wo sind eigentlich die Jugendliche? Und genau das frage ich mich gerade bei dem Ort, den ich habe. Ich finde da keinen gescheiten Ort, wo die Jugendlichen in ihrer Freizeit sein könnten, außer bei der Kirche und beim Sportverein. Okay. Finde ich super spannend. Mhm. Und dann zu gucken, flüchten die Jugendlichen vielleicht selber aus ihrem eigenen Ort, um woanders Heimat zu finden, wo sie sich wohlfühlen. Wo sie auch gehört werden, wo dann auch Platz für sie überhaupt ist. Ich meine, wenn ein Ort nichts anbietet für Jugendliche, wenn es keine öffentlichen Räume gibt für Jugendliche, ich glaube, da herrscht schon auch eine fehlende Kommunikation. Da werden die Jugendlichen einfach nicht verstanden, was sie brauchen.
Also ist ja auch so eine Sehnsucht, Heimat zu haben, Heimat zu finden. Und ich glaube, es braucht eine Mitte, eine gemeinsame Mitte. Und wenn das ein paar Jugendliche sind, die sich regelmäßig treffen, sie brauchen einen Ort, klar, aber sie brauchen auch so eine Idee, was machen wir miteinander, worüber reden wir, was macht uns aus, womit beschäftigen wir uns. Ich meine, manchmal sieht man ja auch so Erwachsene sitzen, die neulich an einer Gaststätte
einen Weizen vor sich haben.
Ein Weizen und ein Spezi und jeder ein Handy in der Hand, ein Smartphone und daddelt da auf seinem Smartphone rum, bis das Essen kommt.
Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, dass du das bei Erwachsenen siehst. Ich habe das Gefühl, ich sehe das vielleicht doch eher in meiner Generation.
Ich sehe das generationenübergreifend. Total. Ja, ja. Nee, tatsächlich. Also gibt es eine Mitte für unsere Kommunikation, für unser Miteinander? Oder beschäftigt sich jeder mit seinem Smartphone?
Das ist eine spannende Frage. Gerade in meiner Generation kommt, glaube ich, das Thema immer und immer und immer wieder auf. Gerade weil wir halt auch eine Generation sind, die jetzt super von klein auf quasi mit technischen Geräten aufwachsen. Ich meine, ich habe gerade vor mir mein Tablet und lies da meine Notizen ab, guck da so ein bisschen, was ich mir schon vorhin Gedanken gemacht habe. Mein Handy in der Tasche auch jederzeit griffbereit, um wen anzurufen, damit ich von dir fliehen kann. Nee, Quatsch beiseite. Ja. Ich glaube, einfach die Technik ist schon ein großer, wichtiger Bestandteil in unserem Leben.
Ja, ist auch prima und tolles Werkzeug. Das ist gar keine Frage. Aber ich frage schon so, was ist die gemeinsame Mitte? von einer Gruppe von Menschen, ja, die hier zusammenkommen in diesem Land China oder wie das Ding hieß, in dieser Ebene, was ist die gemeinsame Mitte? Sie haben ein Ziel, sie haben eine Idee, sie haben eine Erfindung, aber ich glaube, für uns braucht es auch die Offenheit, dass wir einander wahrnehmen, dass wir Interesse entwickeln am Gegenüber, am anderen. Was tut er? Was denkt er? Wie tickt der? Was können wir miteinander machen? Ja, können wir ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee entwickeln? Aber einfach auch die Wahrnehmung und das Interesse am anderen. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und das Interesse ist nicht nur bezogen auf neue Leute, die oft gar nicht so neu sind, sondern vielleicht genauso alt wie du oder wie ich, also 20 oder 63 Jahre alt, ja. Und trotzdem mir was Neues geben, das Interesse könnte ich auch an Menschen entwickeln und für Menschen haben, mit denen ich schon lange unterwegs bin. Mhm. Weil jede und jeder ja neue Erfahrungen mitbringt und mit einbringt. Und da nicht abzustumpfen und müde zu werden und lasch zu werden, sondern immer wieder neu das Interesse für einen Menschen zu entwickeln und zu haben. Wer bist du? Was macht dich aus? Was bewegt dich jetzt? Was bewegst du gerade? Also ich frage gerne nicht, wie geht's dir, sondern was bewegst du oder was bewegt dich? War vorhin auch meine Frage.
Ja, ich habe mich gerade versucht zurückerinnern. Das stimmt, das ist 1:1 die Frage von eben.
Ja,
ja, spannend.
Ja, das ein bisschen mehr zeigt von der Person, als einfach nur, wie geht's dir?
Das ist ja, wie geht's dir, ist ja sowieso eine blöde Frage, finde ich heutzutage. Sehr oberflächlich auch.
Nein,
wie?
Eine ganz coole Frage, aber das machen wir.
Ein ganz anderes Thema.
Genau. Also, wenn wir jetzt da an dieser Stelle so unterwegs sind, hier, die Leute sammeln sich, treffen sich, was springt uns an aus dieser Geschichte raus? Und da war so für mich der Gedanke, dieses Sammeln, dieses Zusammenkommen, es braucht eine Mitte, es braucht ein Miteinander. Und eine Mitte könnte eben auch sein, wir haben Interesse aneinander.
Als guter Christ sage ich natürlich, ich habe eine andere Mitte. Vielleicht kannst du es dir schon denken. Ich meine, als Christ kommt ja ganz schnell die Antwort, was ist die Mitte? Jesus ist die Mitte.
Ja, das sind ja keine Alternativen, will ich gleich mal dazwischen werfen. Ich finde das auch ganz cool. Ich kenne da auch ein cooles Lied, das heißt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sagt dir das was?
Ich glaube, das kennst nicht nur du, das kennen mittlerweile sehr viele Christen. Okay. Mir sagt das definitiv was.
Generationenübergreifend. Also,
generationenübergreifend, genau. Und wenn man sich mal, ich weiß nicht, wie viel du dich mit dem Lied beschäftigt hast, ich habe schon das ein oder andere Mal gesungen, da kommt natürlich deutlich raus, dass Jesus doch der Mittelpunkt in dem Leben des Sängers ist. Aber es hört sich auch sehr radikal an. Ich weiß nicht, wie du den Kopf gerade den Text vor Augen hast.
Also ein bisschen.
Schon so ein bisschen. Ich meine, es heißt ja auf dem Lied, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Das wird dann mehrmals wiederholt. Oder sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem Herzen, ich gehöre dir. Könnte man ja schon fast meinen, alles nur noch auf Jesus ausgerichtet. Es gibt nichts anderes mehr, was mich beschäftigen darf, was mich beschäftigen kann, was mich soll. Es dreht sich jetzt alles nur noch um Jesus. Ist das so? Muss es so sein? Ich meine, ich könnte jetzt direkt in eine biblische Geschichte bringen, der reiche Jüngling, das sagt ja vielleicht dem einen oder anderen irgendwas. Für die Leute, die es nicht kennen, ein Mensch oder ein Mann geht zu Jesus und sagt, er hat alle Gebote befolgt, er hat alles, was seinen Nächsten betrifft, immer eingehalten, nie jemandem geschadet. Was fehlt ihm noch, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus antwortet darauf, er soll all seinen Besitz verkaufen und ihm nachfolgen. Nur dann kommt er ins Himmelreich. Was natürlich auch wieder sehr krass gesprochen ist, sehr hart. Aber die Frage ist, was steckt so wirklich dahinter? Muss ich alles verkaufen, liegen lassen, nur noch Jesus nachfolgen? Oder darf ich auch noch ab und zu zum VfB ins Stadion gehen und die Spiele gucken?
Ausgerechnet. Der Schwabenclub. Naja, ich meine, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr tiefe Geschichte, ich nicht so kurz abhandeln kann, aber was mir so entgegenspringt, ist ja schon der Gedanke, Was ist mir wichtig? Wofür laufe ich mir die Hacken ab? Wofür mache ich mir den Rücken krumm? Wofür setze ich mich ein? Was ist meine Leidenschaft? Und bei diesem Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, das ist ja gerade ein paar Stichworte genannt, da kam mir so der Gedanke, ob das auch was mit der Überlegung zu tun hat, was nehme ich wahr? Also was nehme ich von Jesus wahr? Was nehme ich von Gott wahr? Was nehme ich vom Glauben wahr? Wie beziehe ich all das auf mein Leben? Wird das so zu einer Art Achse, um die sich dann das Rad dreht, damit es schön rund läuft? Was nehme ich wahr vom Glauben? Was nehme ich wahr von Jesus? Wie beziehe ich mich darauf, dass mein Leben ausgerichtet ist oder auch zentriert ist an diesem Punkt, an dieser Achse? Ich habe da noch zwei andere Worte drin gefunden. Die hast du jetzt vermieden, warum auch immer. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche.
Nicht bewusst. Habe ich nicht bewusst nicht überlesen. Nicht bewusst
vermieden. Genau. Das klingt schon mal gut. Ich finde die zwei Worte sehr wichtig, weil es nicht nur darum gehen kann, dass das Leben, also weil dieses Lied vom Mittelpunkt, von Jesus als dem Mittelpunkt des Lebens, nicht besagt, wenn du an Jesus glaubst, ist alles wunderbar. Alles leicht und easy und locker und hurra und es wächst vor sich hin. Es wächst halt auch das Unkraut. Und manchmal wachsen auch die etwas schwierigeren Lebensphasen einem über den Kopf. Also die Schwäche, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Auch dann, wenn ich eher die Schwachheit wahrnehme und erlebe, auch dann ist es mir wichtig, dass du da bist als meine Lebensachse. Auch in der Stärke. So, das finde ich ganz cool, dass das in dem Lied auch schön zum Ausdruck gebracht wird.
Definitiv. Und so wie ich dich jetzt verstehe, habe ich als Christ Jesus in der Mitte, darf aber trotzdem noch zum VfB ins Stadion gehen. Das eine schließt das andere nicht aus.
Ja, wenn es dir Spaß macht, also wegen mir kannst du auch woanders hingehen. Aber gerne nach Stuttgart.
Aber wenn ich jetzt hier so den Text lese, den wir heute haben,
ja,
dann sieht es ja so aus, als gäbe es nichts anderes.
Ach so, genau, der Text.
Wenn wir nochmal dazu zurückkommen. Und es heißt hier, und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel, sie nahmen Mörtel und sie bauten eine Stadt.
Ja, jetzt langsam. Das Coole ist ja, dass die hier eine Erfindung gemacht haben. Die haben ja hier Ziegel, Steine gebrannt. Das war ein Kulturwandel. Und sie haben Erdharz, also Teer, verwendet, um diese Steine aufeinander zu kleben. Hatte man bisher im Steinbruch Steine geklopft und musste die dann vom Steinbruch zur Baustelle schleppen, so konnte man jetzt quasi vor Ort, dort, wo man zumindest diese Tonerde fand, bauen, indem man einfach Steine formte, die brannte und dann gleich direkt verbaute. Man konnte die auch in der Größe brennen, die noch leichter transportierbar waren und musste nicht so fette Quadersteine machen, die man dann auf keine Ahnung was für Fuhrwerken transportieren musste und ohne Kran und alles, ja. Also es ist hier ein Kulturwandel, eine kulturelle Revolution, die hier angesprochen wird, so ganz knapp in einem kleinen Sätzchen.
Ja, da siehst du mal, was ich so schnell überlesen kann.
Ja, ja. Und daraus bauen sie eine Stadt und einen Turm. So, spannend. Und den wollen sie bauen dessen Spitze bis an den Himmel reicht.
Ist ein Ziel. Weißt du gerade, was der höchste Turm der Welt ist? Das höchste Gebäude? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ja, da gibt es irgendwie so im arabischen Raum,
stimmt,
Dubai, gibt es doch so Türme, die knapp 1000 Meter hoch sind. Oder sind die nur projektiert erstmal? Ich meine, so in die Richtung geht was. Also ganz sicher bin ich mir nicht, aber Wobei ich mir gerade so vorstelle, dass man heute weiß, dass der Himmel ein bisschen höher ist als 1000 Meter.
Ja, wollte ich sagen, also wenn man 1000 Meter baut, dann kommen noch ein paar tausend, glaube ich, dazu, bis man genau. im Himmel ist.
Also bei einer guten Wanderung kann man 1000 Höhenmeter schaffen.
Das ist dann aber eine sehr gute Wanderung.
Ja, schon, ein bisschen Bergsteigen und so. Genau, also, aber ich glaube, dass der Turm ja eher ein Symbol ist für was anderes, nämlich für eine Verewigungsstrategie der Menschen. Also wir wollen uns einen Namen machen. Alle Welt soll sehen, was wir drauf haben. Darauf sind wir stolz. Eine Verewigungsstrategie. Kennst du das?
Ich glaube, das ist aktueller als je zuvor. Also wenn ich jetzt einmal mein Handy aufschlage, auf Instagram gehe, was man da so sieht, also ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen, die wollen sich einfach einen Namen machen. Die wollen gesehen werden, die wollen nicht vergessen werden. Und ich glaube, also wenn ich so ganz ehrlich zu mir selber bin, vielleicht steckt das auch so ein bisschen in mir drin. Ich meine, man sieht ja bei vielen Menschen heutzutage, gerade bei Fußballern, wen auch immer, wenn ich an Cristiano Ronaldo denke, denke ich auch schon direkt, es gibt eine Statue seit ein paar Jahren von ihm in seinem Heimatort, glaube ich. Jeder versucht sich in jedem Bereich irgendwie einen kleinen oder vielleicht auch doch großen Namen zu machen. Also sei es Sportler, sei es Politiker, Musiker. Ich weiß nicht, wie viele Jahre noch die Lieder von Ed Sheeran im Radio laufen, aber ich glaube, die nächsten 20 sind dann auch definitiv sicher. Also das ist keine Frage. Und wenn man dann wieder auf Social Media guckt, ist es, die Welt ist voll mit Menschen, die sich einen Namen machen wollen. Also ich glaube, das ist nicht nur so ein Thema, was da mal ganz vorne in der Bibel vorkommt.
Okay, wo du so von Instagram und Co. erzählt hast, habe ich so gedacht, naja, die Halbwertszeit dieser Posts ist ja ziemlich gering. Aber das ist das eine. Das andere ist ja, dass man versucht, möglichst viel Sympathieträger und Trägerinnen zu finden
ja.
und sich dann daraus ableitet, ich bin bedeutend. Ja. Alle Welt soll sehen, was wir drauf haben.
Genau. Vielleicht soll ich es auch mal anfangen und probieren, wie einfach das ist.
Bei Instagram und Co.?
Ich glaube aber, das ist schon ein bisschen schwieriger, als man denkt.
Ja, ich habe dort durchaus auch ein bisschen was, was ich noch mal wieder vermelde. Zum Beispiel mache ich dort Werbung für unseren Podcast, Basti. Doch gut, oder? Ja, aber ich finde, die Idee und Erfindung, also neue Bautechniken zu entwickeln, finde ich ja an sich ganz okay.
Ja, das ist nicht nur okay, sondern wichtig. Also ja, wo wären wir, wenn wir jetzt auch die Technologie hätten von vor 3000 Jahren? Ja.
Und ich denke auch so das Ziel, also dass man ein Symbol für die Gemeinschaft baut und für den Zusammenhalt baut, das finde ich ja auch nicht schlecht. Also offenbar bist du ja so ein bisschen VfB-Fan oder so, wie sich das anhört, obwohl du aus einer ganz anderen Ecke kommst. Aber die tragen ja dann auch alle das gleiche Trikot oder T-Shirt, wenn die da ins Stadion gehen, mit Schal und voller Montur, keine Ahnung. Es ist ja auch so dieses Symbol für den Zusammenhalt.
Gemeinschaft.
Genau, das Symbol für die Gemeinschaft, ja. Und ich will mal sagen, ich denke, dass das an sich nicht schlecht ist.
Nee, auf keinen
und
Fall.
Und ein guter Zusammenhalt ist ja auch nicht schlecht.
Auf gar keinen Fall.
Und trotzdem lese ich an der Stelle in unserer kleinen Geschichte raus, dass da so ein Krisenmoment, so ein Risikopotenzial drinsteckt. In diesem Schluss, ja, dass wir uns einen Namen machen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde, also dass wir beisammenbleiben, genau. etwas, das uns zusammenhält, zusammenschweißt, etwas, das uns verbindet. Eigentlich nicht schlecht, aber es gibt ein kleines Aber.
Gibt es auch eigentlich immer, oder?
Nein, aber in dem Fall häufig. Chance und Krise sind eng verbunden. Ich glaube, Basti, wir machen an der Stelle mal einen Cut und setzen da nächstes Mal fort, indem wir dann den zweiten Teil der Geschichte Genesis 11 lesen und mal gucken, wo steckt denn das Risikopotenzial?
Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, sonst wären wir ein bisschen zu lang heute in der Folge.
Oh ja. Dürfen die Leute nicht zu sehr strapazieren. Kleiner Hinweis noch, da gibt es ja die Arbeitshilfe für eine Kinderbibelwoche. Und zwar für eine Wald- und Naturkinderbibelwoche, die man mit der Arbeitshilfe machen kann. Aber natürlich auch für drinnen, für Gemeindehaus und Halle und keine Ahnung, wo man sowas stattfinden lassen kann. Oder auch für ein Zeltlager. Und sie heißt einmal Himmel, Erde und zurück. Ich habe diese Arbeitshilfe geschrieben zu diesem Text, Genesis 11, und zur Pfingstgeschichte, zur ökumenischen Bibelwoche, die zur Urgeschichte herausgegeben wurde jetzt in diesem Herbst 2023. Genau, diese Arbeitshilfe für Kinderbibelwoche, einmal Himmel, Erde und zurück, ist erhältlich bei kircheunterwegs.de. Dort gibt es einen Webshop und da kann man sich auch ein bisschen einlesen und finde da das coole Material, das dazu besteht. Ja, an der Stelle, Basti, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei dir.
Ja.
War schön wie jedes Mal.
Super, dann setzen wir demnächst fort mit unserer dritten Folge. Aber für heute erstmal Schluss und Feierabend. Ich wünsche dir noch einen frohen Tag.
Das wünsche ich dir auch und allen Zuhörern natürlich auch. Auf Wiedersehen.
Tschüss, macht's gut.